Wir kennen ja fast alle von uns die Weihnachtsgeschichte, die einen wahrscheinlich schon sehr gut, die selbst Kinder haben, vielleicht noch besser, weil man sie auch immer wieder weitererzählt. Aber ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt hier draußen, die diese Geschichte auch nicht mehr kennen oder die Botschaft dahinter nicht mehr kennen oder das Wunder nicht verstehen, dass dieser unglaubliche Jesus Christus, Sohn Gottes, auf diese Welt gekommen ist. Und wir durften gestern einen Tag in der Stadt präsent sein als Heilsarmee Zürich-Oberland mit der Topfkollekte. Und für mich war das eigentlich wie das Schönste, dass wir durch Lieder, durch gute Grußbotschaften, durch Segenswünsche für diese Festtagszeit, durch die Zeitschriften, die wir auch verteilen durften, dass wir da einfach diese Botschaft von Jesus Christus, von dem Evangelium raustragen dürfen in diese Stadt und auch wir alle ganz persönlich in diese Welt. Und wie gesagt, die Weihnachtsgeschichte ist wahrscheinlich für viele bekannt und trotzdem möchte ich heute nochmals wie diese Geschichte aus etwas einem anderen Aspekt mit euch anschauen. Und zwar habe ich den Titel gewählt, was können wir von Maria und Josef lernen? Also mal nicht, dass ich den Fokus von Jesus wegnehmen möchte, weil das ist absolut das Zentrale von dieser Weihnachtsgeschichte und von dem Evangelium überhaupt. Und trotzdem glaube ich, dass wir von Maria und Josef auch sehr viel für unseren heutigen praktischen Alltag lernen können. Weil sie waren schon außergewöhnliche Leute, diese Maria und dieser Josef. Und letzten Sonntag haben wir verschiedene auch Situationen betrachtet, wo sich Menschen auf den Weg gemacht haben zu dem König. Also wo Menschen, die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland, gerufen wurden durch eine übernatürliche Begegnung und sich auf den Weg gemacht haben, diesen König Jesus Christus kennenzulernen. Und ich habe da schon kurz angetönt, dass auch Maria und Josef sich ja auf diesen Weg gemacht haben, diesen Jesus zur Welt zu bringen. Und heute möchte ich da wie noch fortfahren, was denn bei Maria und Josef so speziell war. Zuerst lesen wir in Lukas 1, Vers 26 bis 28, wie auch sie, also Maria, eine übernatürliche Erscheinung hatte, wie auch die Weisen vom Morgenland und die Hirten vom Feld, auf dem Feld in der Nacht. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Also dieser Engel ist Maria erschienen und hat ihr gesagt, du bist eine gesegnete, eine beschenkte Frau. Und dann hat er ihr verkündet oder eben angekündigt, dass sie einen Sohn auf die Welt bringen wird, dass sie schwanger ist und zwar nicht nach der Hochzeit von Josef, sondern dass sie eben durch den Geist Gottes schwanger ist. Und ich weiß nicht, wenn wir uns mal in diese Situation versetzen, wie würdest du reagieren, wenn du eine solche Nachricht bekommen würdest? Es ist schwierig, sich das vorzustellen. Wie würde man reagieren, wenn ein Engel käme und sagen würde, du bist schwanger? Und das, ohne dass man Verkehr hatte vorher. Das ist schon eine ziemlich spezielle Situation, in der sich Maria da befand. Und Maria war eine sehr demütige und gehorsame Frau. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch der Mitgrund, weshalb sie auch für diese ganz besondere Aufgabe ausgesucht wurde. Den Messias, den Sohn Gottes, für 9 Monate in ihrem Bauch zu tragen und dann zur Welt zu bringen. Und es ist schon sehr eindrücklich, wie Maria auf diese Botschaft dieses Engels reagiert hat. Wir lesen das in Lukas 1, Vers 38. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Maria hat unglaublich reagiert. Sie hat gesagt, hey, ich bin deine Dienerin. Ich vertraue dir. Wenn du das so haben möchtest, dann soll es so geschehen. Ich beuge mich deinem Willen. Das ist eine unglaubliche, demütige und starke Reaktion, die Maria da gezeigt hat. Und ja, sie war ja nicht alleine, auch Josef war da ja noch im Spiel. Wie musste das wohl für ihn gewesen sein? Als er erfahren hat, dass Maria seine Verlobte schwanger ist, aber nicht von ihm, auch das wieder eine unmögliche Situation, wo man sagt, ja, also was willst du da? Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde in einer solchen Situation. Und auch Josef war zu Beginn ziemlich überrumpelt und ich glaube auch überfordert. Matthäus 1, Vers 19 lesen wir, Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Also Josef hat da erfahren, dass seine Verlobte schwanger ist und er war aber trotzdem noch für sie und wollte Maria auch irgendwie schützen. Aber er hat wie gesagt, ja, ich werde diese Verlobung jetzt einfach im Stillen auflösen, damit es möglichst nicht zu große Wellen schlägt, das Ganze. Aber Gott sei Dank ist auch ihm ein Engel erschienen. Hatte auch er eine übernatürliche Begegnung. Wir lesen das, wenn wir weiterlesen in Matthäus 1, Vers 20 und 21. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Josef bekommt diese gewaltige Verheißung und Zusage und diese Bestätigung auch. Das, was der Engel schon Maria verkündet hat, wurde auch ihm noch ganz persönlich gesagt, damit auch er diese Gewissheit hatte, es kommt gut und ich darf diesem Gott vertrauen und ich darf meiner Frau oder meiner Verlobten treu sein. Und das hat er auch getan. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Also auch Josef war da dann gehorsam und hat das ausgeführt, was der Engel ihm aufgetragen hat. Er hat Maria zur Frau genommen. Und auch seine Reaktion ist eindrücklich, weil, ja, vielleicht ist es uns nicht mehr so bewusst in der heutigen Zeit, aber das war damals schon ein riesiger Skandal, wenn so etwas geschehen ist. Aber sie haben so unglaublich göttlich reagiert, nachdem sie diese Offenbarung bekommen haben. Und ich möchte da so zwei Aspekte vor allem rausnehmen. Das erste ist, dass sie eben beide diese übernatürliche Erscheinung mit dem Engel hatten. Also beide hatten diese Begegnung, beide haben diese Offenbarung bekommen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch vielleicht zurückerinnern magst an den Moment, wo du von Neuem geboren wurdest, wenn du diesen Moment so konkret erlebt hast. Oder an einem Moment, wo du einfach eine starke Begegnung oder eine Offenbarung von Gott bekommen hast. Ich weiß und ich habe das auch erfahren, dass ein solcher Moment alles verändern kann. Und das war bei Maria und Josef so. Ihr Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Wenn du auf einmal schwanger bist, wenn du auf einmal ein Kind erwartest und nicht nur irgendeines, sondern den Sohn Gottes, dann wird dein Leben für immer auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, dass auch für uns solche Gottesbegegnungen möglich sind und dass auch wir durch eine Begegnung, durch eine übernatürliche Berührung von diesem wunderbaren, gewaltigen Gott, von diesem liebenden Vater, eine solche Begegnung kann unser Leben komplett auf den Kopf stellen, weil sich sehr vieles verändern kann. Bei mir waren solche Momente meine Wiedergeburt, also als ich mich wirklich für Jesus entschieden habe und ihn eingeladen habe und das auch gespürt habe, erlebt habe, oder Momente der Hingabe, also Momente, wo ich mich bewusst auch entschieden habe, jetzt gebe ich mich dir ganz hin. Mach du, was du haben möchtest oder was du tun möchtest mit meinem Leben. Ich mag mich auch noch an meine erste Befreiungsseelsorge erinnern. Das war damals noch bei Beatum Monika. Auch das war so ein Moment, wo mein Leben verändert wurde durch Begegnungen mit Gott. Aber auch Begegnungen in der Trauerzeit. Als unsere Tochter gestorben war, da hatte ich auch so tiefe Momente mit Gott. Und wir können das auch immer wieder haben, diese Begegnungen und Berührungen von Gott. Und ich glaube, dass genauso wie Gott durch seine Boten zu Maria und Josef gesprochen hat, dass er auch in unser Leben immer wieder reinsprechen möchte und uns auch Gottes Willen offenbaren möchte. Die Frage ist, wenn wir solche Erlebnisse machen oder Offenbarungen bekommen, ob auch wir bereit sind zu reagieren wie Maria und Josef und zu sagen, ja, hier bin ich. Ich möchte dein Diener sein. Ich möchte deinen Willen über meinem Willen setzen, weil ich möchte das tun, was du für richtig hältst und nicht, was ich für richtig halte. Der zweite Aspekt neben diesen übernatürlichen Begegnungen ist auch eben diese Haltung, die sowohl Maria als auch Josef hatten. Sie waren beide demütig. Sie hatten beide eine große Bereitschaft und waren auch gehorsam. Sie waren bereit, auch einen Preis zu bezahlen, um Gottes Willen und Gottes Plan auszuführen für ihr Leben. Ich weiß nicht, wer von euch ist in einem Dorf aufgewachsen oder lebt gerade aktuell in einem Dorf. Also so eher ein kleines, vielleicht bis zu 3.000, 4.000 gibt es hier Leute, die in einem Dorf aufgewachsen sind. Sind doch ein paar, ja. Die, die das Dorfleben ein wenig kennen, wissen wahrscheinlich, dass in einem Dorf Skandalgeschichten ziemlich schnell die Runde machen können. Vielleicht hast du das mal selbst erlebt, warst du sogar betroffen von einem Skandal und das ganze Dorf wusste nachher Bescheid. Oder vielleicht hast du das irgendwie mitbekommen, wie jemand anderes, oh ja, dieser und jener, und hast du das mitbekommen und sofort alle schwatzen und alle wissen es. Ich glaube, früher war es wahrscheinlich noch mehr so. Heute, gut, kann es natürlich auch sein, dass so eine Geschichte irgendwie über die Social Media oder so auch noch schneller die Runde macht. Aber so dieser Dorftratsch, das ist schon noch etwas, das ziemlich, ja, klassisch war für viele Dörfer. Und Maria und Josef lebten damals in Nazareth und das war zu dieser Zeit auch ein Dorf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Botschaft, dass diese Maria eben auf einmal schwanger war, dass das auch eine solche Skandalgeschichte war, die wahrscheinlich ziemlich schnell die Runde gemacht hat. Und Maria und Josef waren sich dessen bewusst, dass es eben einen Preis kostet, dass sie vielleicht nicht verstanden werden, dass sie vielleicht belächelt werden für diesen Weg. Ich weiß nicht, ich war ja nicht dabei und so meiner Meinung nach steht es auch nicht, ob sie gesagt haben, dass das Kind eben nicht von Josef war, ob sie das den Leuten rundherum gesagt haben oder nicht. Aber wenn das noch dazu kam, dann war ja der Skandal fast noch größer. Wenn da jemand kommt und sagt, ich bin vom Geist Gottes schwanger geworden. Es brauchte also wirklich Demut und eine Bereitschaft, auch einen Preis zu bezahlen und auch seinen eigenen Ruf aufs Spiel zu setzen. Und ich frage mich, ob auch wir bereit sind oder bereit wären, unseren Ruf für Gott aufs Spiel zu setzen. Wärst du bereit, deinen Ruf in deinem Dorf, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, aufs Spiel zu setzen, um das zu machen, was Gott dir als Auftrag gibt? Sind wir dazu bereit, auch einen Preis zu bezahlen, um diesem Jesus nachzufolgen und diesen Weg zu gehen? Ich meine, es war ja auch ein Riesenprivileg, wenn man den Sohn Gottes zur Welt bringen darf und als Familienmitglied haben darf, ist ja ein Riesenvorrecht. Und dieses Vorrecht war nur einzig und allein Maria und Josef vergönnt oder gegeben. Dieses Privileg, den Sohn Gottes als Teil ihrer auch leiblichen Familie zu haben. Wir haben ihn ja als Teil unserer geistlichen Familien. Aber oft sind auch große Aufträge oder große Berufungen mit auch einem großen Preis oder einer großen Bereitschaft verbunden. Und ich mag mich noch erinnern, als wir, meine Frau und ich, diesen Auftrag bekommen hatten, damals eine Gemeinde im Tessin aufzubauen. Da war es wie so für uns, war es sehr klar, dass das unser Auftrag ist. Und ich mag mich noch erinnern, dass auch viele rundherum wie ein bisschen auch fast vielleicht neidisch waren oder einfach gesagt haben, ach, ich wünschte mir so sehr, auch einen klaren Auftrag von Gott zu bekommen. Und ich glaube, das ist ein guter und ein schöner Wunsch, wenn wir uns danach sehnen, einen Auftrag von Gott zu haben. Und ich glaube, wir haben auch einen Auftrag von Gott. Aber was eben auch die zweite Seite der Medaille ist, dass es eben auch einen Preis kostet. Ich weiß nicht, was dein Auftrag ist, ob du das weißt, was aktuell gerade dein Auftrag ist, dort, wo du gerade platziert bist zurzeit, und was auch vielleicht für einen Preis damit verbunden ist. Für uns hieß es damals, dass wir uns aufmachten, unseren Freundeskreis verließen, unser Einfamilienhaus, wo wir damals leben durften, zurückließen und uns in etwas Ungewisses begaben. Wir hatten keine Ahnung, wie sich das im Tessin entwickeln würde, kannten noch kaum jemanden. Ich konnte die Sprache auch noch nicht sehr gut und wusste, ich werde da auf Italienisch predigen und war ziemlich herausgefordert. Es waren so, ich sage jetzt nicht, dass das ein Riesenpreis ist, aber für uns hat es etwas gekostet, diesen Schritt zu machen, auf diesen Weg zu gehen, nicht mehr bei der Familie zu sein und auch Nein zu sagen. Wenn man Ja sagt zu Gottes Auftrag, sagt man auch Nein zu vielen anderen Dingen. Und es gibt ja sehr viele Dinge, die sehr verlockend sind, die uns die Welt fast auf dem Silbertablett serviert. Aber ich glaube, es lohnt sich so sehr, dass wir eben dem Ruf Gottes treu sind. Wir haben zum Beispiel auch zu Jobangeboten Nein gesagt. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, dort in der Kirche, wo wir waren, angestellt zu werden als Co-Pastoren. Und wir wollten ja eigentlich in diesen Dienst gehen. Und stattdessen haben wir gesagt, nein, wir gehen dahin, wo wir den Eindruck haben, dass Gott uns haben möchte, auch wenn wir keine Ahnung haben, ob wir überhaupt irgendwann von dem leben können, was wir als unseren Dienstauftrag sehen. Aber es geht dann eben nicht um mich, sondern es geht dann eben um ihn und um seinen Auftrag. Und oft ist so ein Auftrag auszuführen ein Vorrecht, ein Privileg. Und das sehe ich auch. Ich sehe es als großes Vorrecht und Privileg, da sein zu dürfen, wo ich jetzt sein und das tun zu dürfen, wo ich jetzt tue. Und es ist aber auch mit dieser Bereitschaft und mit diesem Preis verbunden. Etwas weiteres, das wir bei Maria und Josef sehen, wo wir jetzt einen Moment uns von der Weihnachtsgeschichte entfernen in dem Sinn, aber noch bei Maria und Josef bleiben, ist, dass sie auch immer wieder Momente hatten, wo sie loslassen mussten. Wo sie Dinge in ihrem Leben loslassen mussten und wo sie eben auch, ja, Sicherheiten loslassen mussten. Matthäus 2,13 lesen wir, nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Ist nicht gerade unbedingt eine Nachricht, die man, ich weiß nicht, wie viele Zeit da verstrichen ist seit der Geburt Jesu, ob es Wochen oder Monate oder vielleicht sogar wenige Jahre waren. Aber ist nicht gerade eine schöne Nachricht, wenn man ein Kind bekommen hat, eine Riesenfreude hat und dann sagt jemand, hey, ihr müsst fliehen mit dem Kind in ein fremdes Land, weggehen und keine Ahnung zu haben, ob und wann, nein, nicht ob, aber wann man wieder zurückkommen darf oder wann man wieder in seine Heimat zurückgehen darf. Also Maria und Josef waren da herausgefordert und mussten ihre eigenen Pläne auf den Altar legen, um eben Gottes Pläne zu folgen. Dann in Ägypten hat Josef weitere Weisungen bekommen. Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel, denn die, die das Kind umbringen wollen, sind tot. Es ist schon eindrücklich, finde ich, wie oft Josef solche Engelerscheinungen hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünschte mir zum Teil auch so einen Engel, der vor mir steht und mir den Weg weist und sagt, das ist jetzt dran. Ich denke, da würden wahrscheinlich einige von uns sagen, ja doch, das wär zum Teil wirklich noch praktisch, wenn einfach mal so ein Engel käme und uns diese Weisungen geben würde. Und die Engel sind ja unter anderem die Boten Gottes. Und das Schöne ist, dass wir heute seit Pfingsten den Heiligen Geist haben, der in uns wohnt. Und der Heilige Geist ist auch der, der uns Gottes Willen offenbart. Und ja, vielleicht ist es nicht ganz so einfach, wie wenn physisch ein Engel vor einem steht, aber wir können das lernen, wie wir diese Stimme hören und immer besser kennenlernen können. Kurzer Einschub, da wird es dann auch sehr bald ein Seminar dazu geben, wo man das auch noch besser lernen kann und üben kann und auch da noch wichtige Informationen mit auf den Weg bekommt, wie wir Gottes Stimme hören können. Maria und Josef mussten loslassen und mussten auch vertrauen, weil loslassen ist immer auch mit Vertrauen verbunden. Aber sie waren in diesen Zeiten stets bereit, loszulassen und zu vertrauen. Und es geschah dann auch später, wo Jesus dann 12-jährig war, da hatten sie auch wieder so einen herausfordernden Moment. Und zwar waren sie da am Passafest in Jerusalem und Jesus blieb nach dem Fest im Tempel zurück und Maria und Josef haben es nicht gemerkt. Sie haben sich dann wieder auf den Weg gemacht und haben dann erst, als es Abend wurde, gemerkt, dass er gar nicht mit seinen Freunden auch am Mitlaufen war, sondern dass er eben nirgends aufzufinden war. Und sie haben dann 3 Tage ihren Sohn gesucht. 3 Tage, such mal 3 Tage deinen 12-jährigen Sohn und du weißt nicht, wo er ist. Das ist auch wieder eine unglaubliche Situation. Und als sie ihn dann im Tempel gefunden haben, haben sie gesagt, Kind, sagte seine Mutter zu ihm. Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren schrecklich in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Also so eine spezielle Situation wieder. Also Jesus war da geblieben im Tempel und hat diskutiert mit den Schriftgelehrten, mit den Männern, die wirklich das Wort Gottes studiert hatten, hat er fast auf, oder nicht nur fast, eigentlich auch auf Augenhöhe mit ihnen diskutiert. Er war da im Haus Gottes. Und Maria und Josef verstanden, in der Bibel steht es, sie verstanden damals noch nicht, was das bedeutete, dass Jesus im Haus seines Vaters sein müsse. Aber ich glaube, ihnen wurde bewusst, dass mit dieser speziellen Aufgabe, mit diesem speziellen Auftrag, diesen Sohn Gottes aufzuziehen, auch immer wieder ein Loslassen und Vertrauen verbunden war. Sind auch wir bereit, auf Gott zu vertrauen und Dinge und Sicherheiten und Pläne loszulassen? Der letzte Punkt ist noch diese Erwartungshaltung. Kommen wir wieder zurück zur Weihnachtsgeschichte von Jesus, der schon 12 war, wieder zurück zu der Geburt oder sogar vor der Geburt, zu der Zeit, wo wir uns jetzt ja noch drin befinden, also diese Vorweihnachtszeit, diese Adventszeit, wo wir auf diese Geburt, auf das Feiern dieser Geburt am Warten sind. Maria und Josef wussten ja, dass da ein Kind kommt, und die auch schon ein Kind bekommen haben, wissen, das ist so eine aufregende Zeit. Wenn man so kurz vor der Geburt ist, vom ersten Kind dann erst noch recht, ist es sehr besonders. Man freut sich riesig und weiß nicht so recht, wie wird es sein, Vater zu sein, wie wird es sein, Mutter zu sein. Und bei Maria und Josef war es ja noch viel gewaltiger, weil sie wussten noch, dass das ganz ein besonderes Kind ist, dass das der Messias ist, dass dieses Kind die Welt erretten wird. Das wurde ihnen so verkündet. Also diese Erwartungshaltung von Maria und Josef muss gewaltig gewesen sein. Diese Erwartungshaltung auf diese Geburt. Wie wird es wohl sein, den Messias auf die Welt zu bringen? Wie wird es wohl sein, ihn aufwachsen zu sehen und als Teil seiner Familie zu haben? Wie werden wohl die Menschen rundherum damit umgehen? Ich bin mir sicher, sie hatten da so viele Fragen und so viele Aufregungen. Und wir sind ja auch in einer Zeit des Wartens. Wir warten auch auf den Messias, bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt auf diese Welt. In Macht und in Herrlichkeit. Um diese Welt von der Sündhaftigkeit zu befreien. Um seine Königsherrschaft aufzurichten. Vielleicht könntest du, Henry, kommen und mich begleiten, danke. Wir warten auf diese Wiederkunft Christi. Wir sind also in einer ähnlichen Situation wie Maria und Josef damals, diese Erwartungshaltung. Und meine Frage ist, wie groß ist bei dir diese Erwartungshaltung? Rechnen wir wirklich in unserem Leben, in unserem Alltag mit dieser Wiederkunft Christi? Ist es etwas, wo wir uns auch darauf ausrichten? Paulus schreibt im Thessalonicherbrief: Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Das war sein Gebet für diese Gemeinde dort, dass ihre Herzen ausgerichtet werden auf die Liebe Gottes, aber auch auf diese Wiederkunft, auf das Kommen von Christus. Es ist etwas Zentrales, etwas Wichtiges, dass wir damit rechnen, dass Jesus wiederkommt und dass er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und gerade in unsicheren Zeiten umso mehr. Und ich weiß nicht, wie du diese Adventszeit erlebst. Vielleicht fühlst du dich gerade in unsicheren Zeiten, in turbulenten Zeiten, in schwierigen Zeiten. Vielleicht fällt es dir besonders schwer, durch diese Festtage zu gehen. Vielleicht bist du auch alleine in dieser Zeit und es fällt dir besonders schwer, allein zu sein. Ich wünsche uns, dass wir auch unsere Herzen von Gott auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus ausrichten lassen können. Damit wir jederzeit auch dafür bereit sind und gleichzeitig auch darauf hinleben, auf dieses Wiedersehen oder auf dieses eben von Angesicht zu Angesicht sehen mit Jesus. Ob es ist, dass er wiederkommt, wo wir noch auf dieser Erde sind, oder ob es ist, nachdem wir unseren letzten Atemzug auf dieser Welt gemacht haben. In Matthäus 24, 42 steht: Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und zwei Verse danach: Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. Und auch Lukas hat in seinem Evangelium, das ist diese Rede über die Endzeit, wo Jesus über die Endzeit gesprochen hat, hat er geschrieben, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, das ist so ein hoffnungsvoller Vers, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und mit diese Dinge ist gemeint Kriege, Unruhen, Seuchen, Hungersnöte und Erdbeben. Wenn diese Dinge geschehen, dürfen wir unsere Häupter erheben, emporheben zu Gott und dürfen voller Hoffnung sein, weil unsere Erlösung naht. Und so dürfen wir mit dieser Erwartungshaltung in diese Weihnachtszeit gehen, in diese Adventszeit gehen und durch unseren Alltag gehen. Ich möchte nochmals kurz diese drei Hauptbereiche zusammenfassen. Das erste ist, dass wir uns auf übernatürliche Begegnungen mit Gott, dass wir darum bitten dürfen. Und ich möchte das auch nachher noch tun, weil ich glaube, dass er uns auch heute Morgen ganz persönlich begegnen möchte und Weisungen geben da möchte. Und dass wir uns dann entscheiden, wie auch Maria und Josef, gehorsam zu sein, demütig zu sein und treu zu sein. Vielleicht ist es auch dran, Dinge jetzt loszulassen. Dinge, wo wir unsere eigenen Pläne geschmiedet haben und merken, eigentlich stimmen die gar nicht mit Gottes Plänen überein. Dann lade ich dich heute ein, diese Dinge loszulassen. Die einen von euch kennen vielleicht Maria Prean. Sie ist eine ältere Dame in Uganda, Schweizerin ursprünglich, die hat einfach auch immer noch ein Feuer und eine Leidenschaft für Gott. Und sie hat einmal ein Buch geschrieben, das hat den Titel Loslassen, Gott lassen. Ich habe das Buch selbst nicht gelesen, aber der Titel, der ist mir geblieben, weil ich finde es einfach so schön, loslassen, Gott lassen. Es ist so schön und so befreiend, wenn wir einfach loslassen und Gott lassen. Und das ist auch Vergebung. Wenn wir jemandem vergeben, lassen wir diese Person und den Groll und die Wut, die wir haben, vielleicht auf diese Person los, in Gottes Hände. Nicht, dass wir sagen, es ist alles gut, was diese Person gemacht hat, aber wir lassen sie los in Gottes Hände. Loslassen, Gott lassen. Auch das haben Maria und Josef vorgelebt. Sie haben immer wieder vertraut, dass diese Weisungen von Gott zum Ziel führen werden. Und das Dritte ist diese Erwartungshaltung. Dass wir diese Erwartungshaltung wirklich haben dürfen. Diese Erwartungshaltung, dass der Moment kommen wird, wo wir von allem, was hier auf der Erde noch schwierig ist, schwer ist, herausfordernd ist, von Krankheiten, Gebrechen, Gebundenheiten, wir können auch hier schon frei werden und für das gehen wir, für das kämpfen wir und glauben wir. Aber es wird der Tag kommen, wo alle, die wiedergeboren sind, diese komplette 100%ige Erlösung und Befreiung haben werden. Und das ist das Schönste. Es gibt nichts, auf das ich mich mehr freue, als auf diesen Moment, wo ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werde und weiß, es ist vollbracht. Und ich möchte euch jetzt einladen, einfach kurz vielleicht die Augen zu schließen, für die, die möchten oder bereit dazu sind. Und ich möchte einfach noch mit uns beten. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns durch seinen Geist berühren möchte und zu uns sprechen möchte. Jesus, ich danke dir für das unglaubliche Geschenk, dass du Mensch geworden bist. Und für auch all das, was wir auch lernen dürfen von Maria und Josef, die bereit waren, Ja zu sagen. Die bereit waren, Ja zu sagen zu dir. Und wir sind heute hier und du siehst jeden einzelnen von uns. Du weißt, was bei uns gerade der Punkt ist oder wo wir gerade herausgefordert sind. Oder was vielleicht jetzt gerade auf diese Predigt dran ist. Ob es dran ist, uns zu entscheiden oder uns auszustrecken nach einer Gottesbegegnung, nach einer Berührung von dir. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du wirklich jetzt Menschen berührst, hier und auch zu Hause, dass du zu unseren Herzen sprichst. Und du siehst auch die Menschen, die hier sind und bis jetzt an den eigenen Plänen festgehalten haben, wo es jetzt dran ist, die eigenen Pläne loszulassen und Gott machen zu lassen. Wir geben dir unsere Pläne hin und wir möchten sie deinen Plänen unterstellen. Und wie Maria sagen, ich bin dein Diener, möge dein Wille geschehen. Möge es so geschehen, wie du es vorgesehen hast. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du diese Sehnsucht, diese Erwartung an dich, an dein Wirken schon jetzt hier auf dieser Welt, aber auch an deine Wiederkunft in uns einfach zunehmen darf. Dass wir uns darauf freuen dürfen und dass wir wegen dem, dass wir wissen, was uns erwartet, voller Hoffnung sein können, voller Zuversicht sein können, selbst in Zeiten, wo es enorm schwierig ist, seelisch gesehen. Danke, dass du das möglich machst durch deinen Geist und dass du wirklich diese Erwartungshaltung jetzt in uns freisetzt. Und ich möchte euch jetzt einfach noch einen kurzen Moment geben, wo wir einfach noch ruhig Musik haben können, wo ihr einfach selbst ganz persönlich im Stillen oder auch mit leisen Worten Dinge aussprechen dürft oder vor Gott bringen dürft oder ihn bitten dürft, dass er sich euch offenbart.